The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Work takes up most of your time. That's why you should use Stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to Stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's Stamps.com/program.
ThyssenKrupp, eines der wichtigsten Unternehmen des Ruhrgebiets, steckt tief in der Krise. Tausende Jobs sind gefährdet. Heute wollen wir uns mit einem Mann beschäftigen, der maßgeblichen Einfluss hat auf die Zukunft des Unternehmens, ThyssenKrupp-Chef Miguel López. Der sieht sich selbst auf einer Mission, an der viele vor ihm schon gescheitert sind. Denn wenn man ehrlich ist, steckt Deutschlands größter Stahlkonzern schon seit ziemlich vielen Jahren in der Krise.
Aber ThyssenKrupp braucht einen Stahlbereich, der sein Geschäft aus eigener Kraft stemmt.
Eigentlich! Wir haben keine Stahlbereich!
Herr López hat alle aus dem Weg geräumt, die von Stahl etwas verstehen. Und er setzt mit brachialer Gewalt seinen Plan um.
Keine Aussage, nur Information. Und insofern ist es eine Lüge, dass wir alle ausreichend informiert sind.
Was wird aus der Stahlstadt Duisburg und welche Folgen hat die Krise der Stahlindustrie für das Ruhrgebiet? Darum geht es in diesem Podcast.
Am Abgrund. Die ThyssenKrupp-Story. Ein Podcast der WAZ. Folge 2.
Mein Name ist Oliver Hollenstein. Ich bin Wirtschaftsjournalist und arbeite für die Westdeutsche Allgemeine Zeitung. Bei mir ist mein WAZ-Kollege Ulf Meinke, Wirtschaftsredakteur und unser Industrieexperte. Hallo Ulf.
Hallo Olli.
Ulf, schön, dass du da bist. Du berichtest ja seit mehr als 10 Jahren, glaube ich, über ThyssenKrupp. Kannst du dich eigentlich an eine Zeit erinnern, wo das Unternehmen nicht in der Krise gesteckt hat?
Irgendwas war immer. Guido Kerkhoff, langjähriger Finanzvorstand und zwischenzeitlich Vorstandschef von ThyssenKrupp, hat es mal auf den Punkt gebracht mit: Keine Krise war schon Party. Ich sollte vielleicht mal eine Strichliste führen dazu, wie oft wir die Überschrift ThyssenKrupp schreibt rote Zahlen schon in der Zeitung
hatten. Das war schon öfter.
Ja, das war wirklich öfter. Das klingt zwar jetzt auch ein bisschen zynisch, aber ist die traurige Wahrheit.
Wir haben in der ersten Folge intensiv darüber gesprochen, wie ThyssenKrupp-Chef Miguel López gerade mit ziemlich harter Hand versucht, den Konzern umzubauen. Und auf dem Weg hat er dann schon, du hast es in der letzten Folge, Wirtschaftspromis wie Ex-Wirtschaftsminister genannt, wie Ex-Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel und den ehemaligen IG Metall-Chef Detlef Wetzel aus dem Aufsichtsrat gedrängt. Der halbe Stahlvorstand ist entlassen. Dutzende Top-Manager haben den Konzern in diversen Sparten verlassen, mehr oder weniger fluchtartig. Und wer diese erste Folge noch nicht gehört hat, dem empfehlen wir natürlich, das nachzuholen, weil es ist ein bisschen die Einführung ins Thema. Ulf, jetzt stellt sich mir die erste Frage: Muss López eigentlich so hart durchgreifen, weil sich jahrelang so wenig getan hat?
Naja, das ist zumindest die Version der Geschichte, die López und seine Berater erzählen. López ist endlich der benötigte Aufräumer und der Mann, der durchgreift und endlich dafür sorgt, dass es vorangeht. Seine Kritiker sehen das natürlich total anders. Die verbreiten gern die Geschichte, er sei ein impulsiver Bulldozer, er vertreibe alle fähigen Leute und riskiere damit, das Geschäft endgültig vor die Wand zu fahren.
Du hast López ja schon oft getroffen. Fangen wir vielleicht mal an, bevor sich das alles so zugespitzt hat. López ist im Juni 2023 relativ überraschend auf den Vorstandsposten bei ThyssenKrupp geholt worden. Und einige Monate später hast du ihn zusammen mit unserem Kollegen Stefan Schulte zum Interview in der Konzernzentrale besucht. Was habt ihr da für einen Menschen getroffen?
Damals war Lopez spürbar bemüht, uns als Medienvertreter für seine Agenda zu gewinnen. Er kann ja durchaus nahbar sein, so als Kumpeltyp auftreten. Ich erinnere mich noch ziemlich gut, dass er zum ersten Fototermin nicht etwa so im feinen Anzug des Kapitalmarktmanagers gekommen ist, sondern in Jeans, extra locker.
Das ist auch bei ThyssenKrupp, wenn man da eine Konzernzentrale ist, eher ungewöhnlich?
Ach, es kann man kann da auch dieses Smart Casual mäßige Outfit tragen. Es ist aber klar, für so einen Fototermin, da kommt der Konzernmanager, da kommt der CEO. Mir ist es zumindest schon mal aufgefallen. Ja. Ist, denke ich mal, ein Statement gewesen. Ich will das jetzt auch nicht überbewerten, diese Klamottenfragen, aber es ist ein kleines Detail, eine kleine Beobachtung. Und Lopez ist auch so ein Mensch, der meine Wahrnehmung physisch jetzt nicht so eine Nähe scheut. So kann so ein bisschen auch so Typ Schulterklopfer sein oder ich klopfe mal leicht kollegial auf den Arm meines Gesprächspartners. Mensch, rückblickend war meine Assoziation Fußballkabine.
Klingt jetzt etwas überraschend. Was meinst du damit?
Ja, vielleicht hat das mit einer Assoziation zu tun, weil Lopez uns erzählt hat, dass er, als er in Frankfurt aufgewachsen ist, da oft Fußball gespielt hat und auch erzählt hat, ja, auf einem benachbarten Fußballplatz, da war auch Joschka Fischer. Den kennt man ja auch so ein bisschen so als Raubein oder jemand, der mal so Gas gibt auf der Bühne. Fischer hat sich ja, glaube ich, auch mal als letzten Live-Rock'n'Roller der deutschen Politik bezeichnet. Bei Lopez steckt da, glaube ich, auch die Botschaft drin, hier, ich bin Wettbewerbsmensch und bin Kämpfertyp, so ich mir einer für den Platz.
Von eurem WAZ-Interview damals ist mir in Erinnerung geblieben, wie Lopez auf die Frage geantwortet hat, ob sich ThyssenKrupp eigentlich nur im Konflikt sanieren lässt.
Das war, glaube ich, eine Schlüsselstelle in dem Gespräch, das habe ich auch als wichtigen Punkt in Erinnerung. Er hat das dann beschrieben, mit einer Szenerie, die sich zugetragen hat. Da hat er berichtet von einem Treffen der sogenannten Top 500 Führungskräfte von ThyssenKrupp. Damals hätten ihnen dann viele Manager gesagt, dass sie noch nie so klare Aussagen zum Thema Leistungsfähigkeit bekommen hätten, wie jetzt bei Lopez. Habe es so noch nicht gegeben in Unternehmen. Er habe dann zurückgefragt, ja, warum denn nicht? Und als Antwort habe er gehört, ja, wir wollten keinen Konflikt erzeugen. Und dann führt Lopez bei uns weiter aus und sagt, jahrelang sind viele unserer Geschäfte nicht verlustfrei gefahren. Der Moment, Stopp zu sagen, musste kommen. Und jetzt ist er da, sagt Lopez. Alles andere wäre unverantwortlich.
Das kann man jetzt durchaus so zusammenfassen, dass Lopez gesagt hat, ja, ThyssenKrupp lässt sich nur im Konflikt sanieren. Was aber ja auch interessant ist an der Antwort ist, dass das aus für meine Ohren etwas wohlfeil klingt, weil also ein bisschen als hätte Leistungsfähigkeit bei den Vorgängern von Lopez nie irgendeine Rolle gespielt. Das laissez-faire, alles gut, wir haben uns alle lieb. Hast du den Eindruck, dass das so war? Waren die alle so freundlich, die Vorgänger? Zu freundlich von Lopez?
Na, als Journalist wissen wir ja immer zwischen der Wort- und der Tatebene zu unterscheiden. Aber wenn wir jetzt einfach nur mal die Wort-, die Ebene nehmen, die Tonspur, die Reden, die ich da gehört habe von Vorgängern und Vorgängerinnen, muss man ja sagen, von Herrn Lopez, die hätte man fast eins zu eins so übertragen können. Also ich habe ja auch Martina Merz als Vorgängerin von Miguel Lopez kennengelernt und konnte da begleiten, wie sie das Unternehmen verändert hat. Und ich habe mal nochmal ins Archiv geguckt, mir Reden von Frau Merz angeschaut aus dem November 2019. Und das klingt wirklich sehr, sehr auch wie Lopez. Jetzt möchtest du mal ein Beispiel hören?
Gerne.
Ja, also sie sagte dann so Sätze wie, so wie bisher kann es nicht weitergehen. Und Zitat Merz, der Konzern hat zu lange zugeschaut, wenn Geschäfte nicht die geplante Performance gebracht haben. Anstatt die Probleme zu lösen, habe ThyssenKrupp sich durchgewurstelt. Und dann sagte Frau Merz noch, wir liegen in vielen Bereichen weit hinter unseren Ambitionen zurück. Also das Argumentationsmuster bekannt.
Ja, wir reden ja jetzt, glaube ich, vom Jahr 2019, richtig? Ja, so, richtig. Wo diese Zitate herkommen. Also wir sehen jetzt schon, die Probleme sind offensichtlich nicht neu, die jetzt gerade gewälzt werden. Sie sind tatsächlich noch viel älter. Deswegen wollen wir erstmal ein bisschen zurückschauen, wo kommt das eigentlich alles her? Also wo liegen die Wurzeln, bevor wir dann vielleicht nochmal zu Miguel Lopez zurückgehen, dem Konzernvorstand. ThyssenKrupp, der Konzern in seiner heutigen Form, ist ja noch gar nicht so alt, wie man denken könnte. Der ist nämlich 1999 entstanden und damals wurden die beiden Industriegiganten Thyssen und Krupp Hoesch zusammengeführt. die Wurzeln sind natürlich eigentlich noch viel älter, ne?
Mhm. ThyssenKrupp und Hoesch waren historisch alle im Kern Stahlhersteller. Und bis heute ist ThyssenKrupp auch noch Deutschlands größter Stahlkonzern und wird deswegen oft öffentlich auch nur als solcher wahrgenommen, auch wenn das Unternehmen eine ganze Bandbreite von Produkten hat, also vom U-Boot bis zu Komponenten für Windräder. Aber das Stahlerbe, das ist ja eigentlich, ja, man muss schon sagen, ein toxisches, um mal dieses Modewort zu benennen, denn das Geschäft im Stahl verbrennt Geld.
Also dem Unternehmen ging es eigentlich besser, wenn es alle anderen Bereiche noch hätte, aber den Stahl nicht.
Mein Eindruck ist, den Vorständen ist schon lange klar, an der Börse, bei Investoren wird das Management gefeiert, wirklich gefeiert, und die Kurse würden steigen, wenn ThyssenKrupp den Stahl los wird. Ich denke, das muss man auch unterstellen, dass die Vorgänger von Lopez das eh nicht gesehen haben. Wenn man auf Heinrich Hiesinger blickt beispielsweise, der hat ja von 2011 bis 2018 ThyssenKrupp geführt, dann war auch schon das Ziel von Hiesinger, einen neuen Technologiekonzern zu bauen, der ohne Stahl funktioniert.
Mhm. Als ThyssenKrupp 1999 gegründet wurde, hatte der Konzern 185.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Allein im Stahl waren es 55.000. Heute sind es nicht mehr ganz so viele, es sind nämlich weniger als 100.000. Im Stahl sind es gerade mal noch 27.000. Der Konzern hat sich also seit der Gründung mal eben halbiert. Und wenn man jetzt mal den Wert des Unternehmens sich anschaut, damals war ThyssenKrupp noch DAX-Konzern. Und Anfang des Jahres 2000 lag der Kurs bei über 31 Euro, 31,35 Euro, um genau zu sein. DAX-Konzern ist ThyssenKrupp schon länger nicht mehr. Also erste Börsenliga ist vorbei und inzwischen dümpelt der Aktienkurs irgendwo zwischen 3 und 4 Euro rum. Es ist übertrieben, ein bisschen zugespitzt, die Geschichte des Konzerns ThyssenKrupp eigentlich als permanenten Abstieg zu bezeichnen?
Es ist so, leider, muss man ja sagen. Wenn die Mikrofone aus waren, haben mir Verantwortliche schon vor Jahren gesagt, also schon vor 10 Jahren oder noch länger ist es her, da ist mir jemand sagte, Herr Meinke, wir müssen etwas verändern, sonst wird es ein Sterben auf Raten des Stahlkonzerns geben. Dieser Begriff Sterben auf Raten, das ist bei mir hängen geblieben.
Beginnen wir mal bei dem Mann, der den Konzern über Jahrzehnte geprägt hat, Gerhard Kromme. Der ist 1986 zu Krupp gekommen, hat dann den Konkurrenten Hoesch übernommen, später die Fusion mit Thyssen eingefädelt. Der ist gewissermaßen der Vater des heutigen Konzerns ThyssenKrupp. Ist er auch der Vater der heutigen Probleme?
Ja, gute Frage. Kromme war auf jeden Fall der junge, ehrgeizige Chef von Krupp und nach der Fusion mit Thyssen viele Jahre lang dann Aufsichtsratschef des so entstandenen ThyssenKrupp-Konzerns, und er ist mit Sicherheit der Vater von bestimmten großen Problemen, die das Unternehmen immer noch mit sich rumschleppt. Er musste sich ja dann auch zurückziehen, als sich herausstellte, wie desaströs der in seiner Ägide auf den Weg gebrachte Bau eines Stahlwerks in Brasilien ausging. Dieses Brasilien-Desaster ist bis heute noch ein ganz wichtiger Grund dafür, warum das Unternehmen ja ständig so knapp bei Kasse ist.
Ja, wir haben da in der ersten Folge schon drüber gesprochen, wie das eines der großen Probleme, die knappen Kassen bei ThyssenKrupp sind und dass deswegen seit Jahren im Prinzip zu wenig investiert wurde. Was war damals los in Brasilien?
Die Idee war, ThyssenKrupp expandiert im Ausland und zwar mit Stahl, mit Stahlwerken. Und man wollte in Brasilien ein Stahlwerk bauen und zwar deshalb, weil man sich gedacht hat, da ist die Kostenstruktur besser, also da ist es zu günstigeren Kosten möglich, Stahl herzustellen, um ihn dann vor allem auf den wichtigen Automarkt USA zu bringen.
Wir reden jetzt so ungefähr um das Jahr, die Ende der zweite Hälfte der Nullerjahre, ich glaube 2010 ist das Werk eröffnet worden. Ne?
Genau, da sollte das Projekt umgesetzt werden, da sollte gebaut werden, und da bei diesem Bau in Brasilien gab es halt riesige Probleme, also einfach, man kann fast schon sagen, unvorstellbare Probleme. Die Kosten sind komplett aus dem Ruder gelaufen. Man fragt sich, wie konnte das passieren? Man hat im Mangrovensumpf gebaut, man hat eine Kokerei errichten wollen, aber das mit einem chinesischen Billiglieferanten, obwohl man eigene Unternehmen sogar im Konzern gehabt hätte, die sowas auch hätten machen können, aber man hat sich für die Billiglösung entschieden und es ging gründlich schief. Und am Ende, ja, die Schätzungen besagen so mehr als 12 Milliarden sind da ja in den Mangrovensumpf gesteckt worden.
Und darunter leidet ThyssenKrupp heute noch, du hast das in der letzten Folge ja schon erzählt, ThyssenKrupp seit Jahren klamm und hat halt eben nicht genug Geld in die Fabriken der Stahlsparte gesteckt.
Ja, wenn so viel Geld weg ist, dann fehlt einfach Kapital, um das in das Laufende zu investieren und auch um Umbau auch zu gestalten. Es könnte dann nicht das auf Vordermann gebracht werden, was auf Vordermann gebracht werden hätte müssen. Ja, das Unternehmen stand da quasi am Rande der Existenz. Es ging da wirklich um alles.
Fairerweise muss man jetzt sagen, wenn wir die Situation angucken, auch anderen Stahlherstellern in Deutschland geht es jetzt nicht gerade prächtig. Die haben auch alle Probleme. Unser Kollege Stefan Schulte hat mal geschrieben, die Stahlindustrie im Ruhrgebiet sei eigentlich seit Jahrzehnten in der Krise. Es gehe von Jahr zu Jahr bergab. Warum ist das so?
Das hat mit, man sagt immer Rahmenbedingungen zu tun, aber es geht um praktische Probleme. Die Werke wurden hier aufgebaut mal vor Jahrzehnten, weil hier der wichtigste Rohstoff verfügbar war, die Kohle. Wir haben uns verabschiedet von der deutschen Steinkohlenförderung. Ich war dabei, es war schon auch ein bewegender Termin, als Dezember 2018 in Bottrop symbolisch das letzte Stück deutsche Steinkohle gefördert wurde. Da ist der Bundespräsident gekommen und ja, man hat Abschied genommen von einer Industrie.
Ja, und damals war es so, man hatte die Stahlwerke ursprünglich mal um die Zechen rumgebaut, jetzt waren die Zechen nicht mehr da und dann? Was, wie ist das heute? Wie läuft es?
Ja, jetzt ist man halt viel stärker vom Ausland ja abhängig oder auf Lieferungen von außerhalb Deutschlands angewiesen. Zur Kohle hinzu kommen ja die Erze, die benötigt werden für die Stahlproduktion. Duisburg hat ja den Vorteil, dass es eine Hafenstadt ist. Europas größter Binnenhafen befindet sich in Duisburg und das ist wahrscheinlich auch mit noch ein ganz wichtiger Grund, weshalb überhaupt noch die Stahlwerke da sind, weil man den Rohstoff, den man jetzt benötigt, vor allem per Schiff dahin bringt und dann verarbeitet.
Aber das macht die Sache natürlich teurer und man verliert gewissermaßen einen Standortvorteil, den man früher hatte. Heute ist der Stahl aus China deutlich günstiger, richtig?
Der Stahl aus China ist günstiger. Hinzu kommt aber auch, dass klar ist, der Stahl, wie wir ihn jetzt haben, soll ersetzt werden durch grünen Stahl, also klimafreundlich hergestellten Stahl. Und da muss noch ein Rohstoff hinzukommen, nämlich Wasserstoff. Und das wird ein ganz großes Problem sein, weil im Moment ist auch Wasserstoff nicht verfügbar. Auch das müsste noch ins Ruhrgebiet gebracht werden.
Die Idee jetzt ThyssenKrupp wegen dieser Konstellation insgesamt mal neue Rahmenbedingungen, hast du es genannt, mal neu aufzustellen, die ist jetzt nicht ganz neu. Auch diese Abspaltung, die jetzt geplant ist, die ThyssenKrupp-Chef Miguel Lopez sagt, er will die Stahlsparte abtrennen. Alles nicht neu, oder?
Ja, es ist wirklich verblüffend, wie kurz der Konzern schon mal davor stand, das Stahlgeschäft mit einem Partner auszugliedern. Also genau das, was Lopez jetzt mit dem tschechischen Milliardär Daniel Křetínský erreichen will. Also wir erinnern uns, 2018, da wollte der damalige ThyssenKrupp-Chef Heinrich Hiesinger die Stahlsparte mit dem indischen Konzern Tata, dem Europa-Ableger von Tata, fusionieren. Und dann wäre ThyssenKrupp ein Konzern ohne Stahl geworden, mit einer lukrativen Aufzugsparte als Kern.
Du warst ja damals auch schon dabei. Was ist da eigentlich schiefgelaufen?
Ja, ich erinnere mich noch gut daran, das war ein ziemlich heißer Julitag, da sind wir nach Brüssel gefahren im Jahr 2018. Man hat ja extra die europäische Hauptstadt auserkoren, um dieses europäische Stahlbündnis zu feiern. Man hätte 48.000 Beschäftigte in Werken in Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden gehabt mit diesem ThyssenKrupp-Tata-Bündnis, aber das gab ein Fremdeln bei ThyssenKrupp. Dieses, man macht sich lustig über Tütata, wie es die Beschäftigten.
Tütata, okay.
Ja, genau. Es war zu spüren, dass es nicht nur Freunde gab. Trotzdem hat man erstmal gute Laune verbreitet, als der damalige ThyssenKrupp-Chef Hiesinger mit Tata-Boss Chandrasekaran.
Oh, du brichst das aber erstaunlich gut aus.
Ja, da habe ich auch lange für geübt, weil ich hatte da mit den beiden CEOs das Vergnügen, in einem Hotel ein Interview führen zu müssen auf Englisch und bereitet man sich dann darauf vor, aber ja, man tat natürlich dann bei ThyssenKrupp auch so, als ob man total gute Freunde sei mit Chandra, also Also das ist sozusagen so ein Big Shot im weltweiten Business. Trotzdem hat es am Ende nicht funktioniert.
Gute Laune war damals da. Die Skeptiker haben dann aber doch recht behalten. Das Traumbündnis ist gescheitert. Nur wenige Stunden nach eurem Spaziergang, eurem Treffen da in Brüssel, hat Hiesinger dann überraschend hingeworfen.
Genau, das kam für Außenstehende fast schon so ein bisschen aus dem Nichts. Also ich wüsste nicht, wer damit gerechnet hat, dass...
Warum hat er denn hingeworfen? Was war da los?
Er stand wahnsinnig unter Druck, das war bekannt. Wir haben auch alle darüber geschrieben, nur in dieser Konsequenz, ich höre auf. Das kam schon sehr überraschend. Er hat einfach Druck von vielen Seiten bekommen. Also einmal die Arbeitnehmer, die unzufrieden waren, die gefremdelt haben mit dieser Idee, dass man auch, sagen wir mal, die Macht aus Duisburg abgibt an dieses fusionierte europäische Unternehmen.
Da wären dann auch Arbeitsplätze verloren gegangen, wahrscheinlich in Duisburg oder in.
Ja, man hätte perspektivisch mit Sicherheit Sachen zusammengeführt. Es wäre auch Macht aus Duisburg weggegangen. Man hatte so die Erwartung, dass vieles nach Amsterdam geht. Also da hatte man dann auch schon drüber gespottet, dass da schon die künftigen Stahlchefs sich schöne Luxuswohnungen suchen, um dann quasi auch mit anderen Regelwerken, also mehr Kapitalismus sozusagen, ein neues Stahlbusiness aufbauen. Also da gab es ganz viel Fremdeln.
Herr Hiesinger hat damals, glaube ich, gesagt, er gehe den Schritt bewusst, um im Aufsichtsrat eine grundsätzliche Diskussion zu ermöglichen über die Zukunft von ThyssenKrupp. Das klingt schon an, irgendwie waren alle unzufrieden. Du hast jetzt schon erklärt, warum die Arbeitnehmer unzufrieden sind. Hast aber schon angedeutet, es gab offensichtlich auch Unzufriedenheit auf der Anlegerseite. Warum?
Den ging der ganze Umbau nicht schnell genug. Den war Hiesinger zu wenig entschlossen, um die Interessen des Kapitalmarkts durchzusetzen. Also sprich, auch mal den Aktienkurs nach oben zu bringen. Dann ist sogar ein ganz gefürchteter Hedgefonds eingestiegen. Elliott, wenn der kommt, dann ist immer großer Alarm auf den Vorstandsetagen. Und ThyssenKrupp hatte zu dem damaligen Zeitpunkt eh schon einen sehr ehrgeizigen Investmentfonds drin, Civian, die jetzt raus sind, aber damals schon sehr viel Druck gemacht haben.
Später ist dann die ganze Fusion mit Tata gescheitert. 2019 haben dann die EU-Wettbewerbshüter gesagt, nee, könnt ihr nicht machen, zu viel Marktmacht.
Genau, das war dann am Ende formal der Punkt, weshalb die Fusion gescheitert ist. Mein Eindruck ist aber, dass es auch gerade bei der IG Metall durchaus eine klammheimliche Freude darüber gab, dass damit dann die ungeliebte Fusion nicht zustande kam. Also man hatte eigentlich nur einen Vorwand gesucht.
Nach dem Scheitern der Fusion der Stahlsparte mit Tata geriet ThyssenKrupp dann ja richtig massiv unter Druck, weil man natürlich das schwer eingeplant hatte und es fehlte mal wieder überall an Geld, richtig?
Ja, das Eigenkapital ziemlich geschmolzen, die Investoren dringen auf Änderungen.
Ja.
Genau, in einer Art Notverkauf wurde dann das beste, lukrativste Stück, was man hatte, verkauft. Ein riesiger Einschnitt, das Elevator-Geschäft, also sprich die Aufzüge.
Das Geschäft mit den Aufzügen, du hast das eben schon mal genannt, was eigentlich ursprünglich mal der Kern des neu aufgestellten Konzerns unter Hiesinger werden sollte.
Genau, und von den Beschäftigten her ein Drittel des Unternehmens, also da ging es nicht nur um Geld, sondern auch um Arbeitsplätze. Man hatte etwa 150.000 Arbeitsplätze insgesamt und 50.000 allein in der Elevator-Sparte, nimmt man mal so raus. Das beste Pferd im Stall zu verkaufen, das ist bitter.
Genau, damit ist dann ThyssenKrupp auch sehr schmerzhaft aus der ersten deutschen Börsenliga, dem DAX, rausgeflogen, wo halt die wertvollsten börsennotierten Unternehmen des Landes gelistet sind. Und so ein richtig gutes Geschäft für die Zukunft war das auch nicht, ne?
Das Tafelsilber hat man verkauft, hat viel Geld damit eingenommen, nämlich 17 Milliarden Euro, das muss man sich mal vorstellen. Jetzt hat ThyssenKrupp zwischenzeitlich einen Börsenwert von etwas mehr als 2 Milliarden teilweise gehabt. Trotzdem ist es nicht gelungen, mit diesem Geld zu sagen, jetzt sind alle Probleme gelöst, weil es einfach im aktuellen Geschäft so schwierig ist. Es fließt quasi seit Jahren mehr Geld ab, als reinkommt in die Konzernkasse.
Das merkt man ein bisschen auch, wenn man auf die Riege der ThyssenKrupp-Chefs der letzten Jahre schaut. Man hat ja seit 2018 das Gefühl, der Chefsessel bei ThyssenKrupp, der steht relativ nah am Ausgang und er wird da auch gerne mal rausgeschoben. Damals, du hast den auch schon mal erwähnt, ging Hiesinger so plötzlich, dann ist der damalige Finanzchef Guido Kerkhoff Chef geworden.
Genau, und mit diesen Wechseln kommt auch immer so ein bisschen so eine Strategie hin und her. Also man hat da keinen klaren Plan. Kerkhoff wollte dann den Stahl zum neuen, alten Kerngeschäft oder muss man umgekehrt sagen, alten neuen Kerngeschäft machen. Also plötzlich war Stahl wieder der Kern, was der IG Metall natürlich gefiel. Die Eigentümer haben das teils kritisch gesehen. Da hat mir mal jemand gesagt, ja, Kerkhoff sei ja ein CEO von IG Metalls Gnaden gewesen. Der konnte sich auch tatsächlich gar nicht so lange halten. Und nach etwas mehr als einem Jahr wurde Kerkhoff im September 2019 dann schon wieder vor die Tür gesetzt.
Ja, und dann folgte Martina Merz, auch ein ungewöhnlicher Schritt, weil sie vorher Aufsichtsratsvorsitzende war.
Genau, sowas passiert selten. Die Aufsichtsräte, die sollen ja klassischerweise die Vorstandsmitglieder kontrollieren und dann nicht plötzlich deren Job übernehmen. Das war auch eigentlich eher so eine in höchster Not in der großen Krise formulierte Übergangslösung. Dann hatte sich Frau Merz durchaus stabilisiert und hat noch plötzlich einen Vertrag bis 2028 bekommen. Also der müsste eigentlich jetzt noch laufen, aber auch da war es schnell Schluss.
Das war völlig überraschend im Mai 2023. Was ist da schiefgelaufen?
Ja, irgendwie ist Martina Merz auch nicht so recht vorangekommen beim Umbauvorhaben von ThyssenKrupp. Die von ihr geplante Abspaltung und Verselbstständigung der Stahlsparte hat gestockt und es gab ein Gegrummel bei den Eigentümern und auch die IG Metall fremdelt ja mit diesem Vorhaben, den Stahl auszugliedern. Also wir merken wieder immer, wir kommen immer wieder zu dieser Frage, was wird aus dem Stahl?
Interessant ist jetzt ja, dass Merz dann quasi den Stahl wieder ausgliedern wollte, während Kerkhoff ihn drin halten würde. Also genau. Ist wieder auf die Hiesinger-Strategie umgeschwenkt.
Genau. Kerkhoff war dann wahrscheinlich ein bisschen näher am IG Metall-Kurs, hat dann von der Seite weniger Druck gekriegt. Merz wollte wieder in die andere Richtung gehen, kam da aber auch nicht schnell voran. Also da läuft es immer irgendwie gegeneinander.
Das war auf jeden Fall irgendwie unglücklich, was da die letzten Jahre passiert ist. Unglücklich auch bis heute für den Konzern, weil die ganzen vielen Ex-Chefs, die belasten ja ThyssenKrupp durchaus bis heute noch massiv. Einige bekommen immer noch Geld vom Konzern oder sogar alle?
Es bekommen einige noch Geld. Also ich kann da auch immer nur in den Geschäftsbericht schauen, aber macht das dann immer besonders akribisch und beispielsweise Martina Merz hat für das Geschäftsjahr 22/23, man hat da ja ein versetztes Geschäftsjahr, auch noch 1,1 Millionen Euro bekommen oder in diesem Jahr, nicht für dieses Jahr, in diesem Jahr muss man ja korrekt sagen. Heinrich Hiesinger immer noch stolze 785.000 Euro. Zum Vergleich, der amtierende CEO Lopez bekommt als aktueller Chef 2,3 Millionen Euro. Das sind ja alles sehr, sehr hohe Summen. Aber besonders auffällig ist es halt, wenn das Geld jemand bekommt, der schon seit Jahren raus ist. Also da fragt man sich, was sind da für Verträge gemacht worden?
Wir sehen also, das war jetzt einmal der Rückblick, wie schwierig eigentlich die Situation bei ThyssenKrupp ist und wie lange sie auch schon schwierig ist und wie viele Strategieschwenks es da gegeben hat. Jetzt beruhen die Hoffnungen alle auf dem aktuellen Konzernchef Miguel Lopez. In der ersten Folge haben wir gehört, der ist da auch schon an diversen Ecken angeeckt. Lopez hat ja mehr als 20 Jahre im Siemens-Konzern oder in verschiedenen Teilen des Siemens-Konzerns gearbeitet, viele Jahre davon in Spanien.
Ja, wie man am Namen hört, hat Miguel Lopez spanische Wurzeln. Er ist als Kind spanischer Eltern in Frankfurt geboren worden, Jahrgang 65. Und damit ist er dann auch der erste ThyssenKrupp-Chef mit einem ausländischen Pass. Also nach der ersten Frau auf dem Posten übrigens, Martina Merz. Lopez ist aber in Deutschland aufgewachsen. Er hat auch hier in Frankfurt sein Abi gemacht und deshalb sprechen manche salopp von ihm als hessischem Spanier oder spanischem Hessen. Das waren so die ersten Labels bei ThyssenKrupp.
Ist er denn auch so ein Typ, so ein internationaler Manager-Typ oder eher der Bodenständige?
Ja, mein Eindruck ist schon, dass er es schon ganz schön findet, dass man ihn so als Global Player wahrnimmt. Also mancher spottet da schon auch dann darüber und sagt, ja, er ist jetzt da, wo er immer hin wollte, als Jet Set Manager, der heute in Mumbai, morgen in Hongkong und übermorgen in Dubai ist. Er hat ja seinen Lebensmittelpunkt wohl nach wie vor auch in Frankfurt am Main, also nahe am Flughafen. Das ist schon ein Teil seiner Vita. Seine Kritiker, die regen sich vor allem aber auch über ihn auf, weil er sagt, er agiere vor allem mit der Methode Druck, Druck, Druck.
Bevor wir zu den Kritikern kommen, gucken wir erstmal auf seine Unterstützer, Freunde. Was erzählen denn eigentlich Menschen über Lopez, die ihn eigentlich ganz gut finden?
Ja, Lopez ist auf jeden Fall jemand, der anders als Martina Merz nicht so fremdelt mit dieser Aufgabe. Also ja, zur Erinnerung, Frau Merz war ja eigentlich eine Berufsaufsichtsrätin und hat dieses Rampenlicht gar nicht so gesucht und die wirkte schon fast so ein bisschen erleichtert, als sie nicht mehr ThyssenKrupp-Chefin war und von dieser Last befreit war, ThyssenKrupp retten zu müssen. Also bei Lopez habe ich nie den Eindruck, dass er mit seiner Aufgabe fremdelt. Also der kommt sogar mit dieser Bad-Guy-Rolle klar, habe ich den Eindruck.
Und der muss ja schon viel Kritik einstecken, ne?
Der kriegt ordentlich Kritik ab. Also das sind ja teils verbale Attacken, wie man sie wirklich bei anderen Unternehmen so nicht hört.
Ja, er wurde da irgendwie während der Proteste zuletzt als Totengräber dargestellt. Ein Mann mit Lopez-Maske hat bei einer Gelegenheit mal für Kameras von uns Journalisten mit einem Vorschlaghammer auf Kartons eingedroschen, auf den die Namen diverser Werke standen. Also wirklich diese, da arbeiten gewiefte Menschen schon sehr daran, ihn als den Mann Druck, Druck, Druck darzustellen.
Mhm. Ja, in dem Protest ging es letztlich auch darum, ihn so ins Lächerliche zu ziehen. Aber ich finde es schon bemerkenswert, Lopez nimmt das erstaunlich sportlich. Also das lässt sich auch beispielsweise mal anhand einer Anekdote erzählen. Also auf Kundgebung war eine Zeit lang dieser ein Stahlarbeiter mit Lopez-Maske unterwegs, also eine Art Zerrbild von Lopez, und ich meine, das war Mitte September, da war der Lopez-Maskenmann dann plötzlich direkt bei Miguel Lopez.
Oh, das klingt, als wäre es nicht gut ausgegangen.
Ja, klingt nach Eskalation, war wohl auch so ein bisschen Überrumpelungstaktik der IG Metall. Das war Lopez gerade, er ist auf dem Weg zu dem feinen Düsseldorfer Industrieclub, also beste Adresse, und dann stehen da plötzlich drei Stahlbeschäftigte und dieser Maskenmann bei ihm direkt gegenüber. Aber auch da hat Lopez sich nicht aus der Ruhe bringen lassen, ist auch nicht einfach weitergegangen, sondern hat dann auch noch angefangen, mit denen zu diskutieren und hat denen am Ende sogar seine Handynummer gegeben, damit man sich verabredet. Also Stichwort Pizza essen wurde mir dann hinterher erzählt. Dazu ist dann nicht gekommen, weil die IG Metall, also nach allem, was ich höre, weil die IG Metall einfach auch noch zu sehr im Konfliktmodus ist.
Du hast es schon gesagt, es gibt auch viel, viel Kritik an Lopez. Wir haben da in der ersten Folge auch schon drüber gesprochen. Er geht ja durchaus auch rabiat vor.
Ja, ein Hauptargument, das zu hören ist, Lopez dulde keine Kritiker an seiner Seite. Er schare nur Ja-Sager um sich. Und er hat, wenn man nüchtern draufschaut, auch systematisch seine Macht im Konzern ausgebaut. Ende 2023, also wenige Monate nach seinem Amtsantritt, gab es einen Vorstandsumbau und die IG Metall war dagegen. Und trotzdem hat Aufsichtsratschef Siegfried Russwurm diesen Umbau dann mit seiner Doppelstimme gegen den Willen der Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat durchgesetzt.
Das war durchaus ein Eklat, ne?
Genau. Zum ersten Mal in der Geschichte von ThyssenKrupp wurden Vorstände trotz der geschlossenen Ablehnung der Arbeitnehmerseite intronisiert. Es gibt ja zwei Bänke im Aufsichtsrat, die Arbeitnehmerbank, die Arbeitgeberbank. Beide haben eigentlich gleich viele Stimmen. Und der Aufsichtsratsvorsitzende, der von der eigenen Seite kommt, also der besagt, der Russwurm, hat dann überstimmt mit dieser Doppelstimme, die er hat. Damit hat er natürlich dann massiv auch die IG Metall gegen sich aufgebracht. Lopez wiederum hat eine Truppe von Getreuen aufgebaut. Und das war, glaube ich, auch ganz einfach ein Kalkül. Man hat die Macht von ihm auch abgesichert.
Und unter dem Aspekt Machtabsicherung kann man auch sehen, das war auch gewissermaßen eine Botschaft an die IG Metall, oder nicht?
Finde ich in jedem Fall, ist schon ein Signal, wenn die IG Metall sieht, im Zweifel greifen wir auch ohne eure Zustimmung durch. Und wir haben einen Plan und wir ziehen es durch. Und Und das war natürlich auch mit Blick auf wichtige Fragen, die da noch kommen. Also insbesondere die Frage, was wird aus der Stahlsparte? Verkaufen wir sie? Nehmen wir da Investoren rein? Ein ganz, ganz wichtiges Signal. Und nach diesem Vorstandsumbau, und da befinden wir uns im Jahr Ende 2023, da war so ein Knacks auch schon drin. Da hat dann IG Metall gesagt, das Vertrauen ist futsch. Also ich erinnere mich da an ein Gespräch mit dem damals sehr einflussreichen Arbeitnehmervertreter Detlef Wetzel, der sagte mir, das Vertrauen ist weg. Er habe, Zitat, nach diesem Vorgehen von Rüsswurm und Lopez kein Vertrauen mehr in den Verkaufsprozess für den Stahl.
Mhm. Unsere Kollegen vom Handelsblatt haben auch mal eine interessante Charakterisierung von Lopez geliefert. Da ging es um diese Sitzung des Aufsichtsrats bei ThyssenKrupp Steel Ende August 2024, über die wir in der ersten Folge sehr ausgiebig gesprochen haben. Dort soll Lopez dann freundlich ausgedrückt komplett seine Kinderstube vergessen und rumgebrüllt haben. Und dann hat einer die Atempause genutzt, so schreibt es das Handelsblatt, im Aufsichtsrat, um laut in den Raum zu rufen, was denn das für ein Assi?
Das ist aus deinem Mund. Also ich weiß ehrlicherweise nicht genau, ob das dann das Wording war. Mir ist ja Lopez noch nicht so begegnet, aber es passt natürlich genau ins Bild, das die Gegner von ihm zeichnen. Und mir würden jetzt auch Menschen einfallen, die sich so geäußert haben könnten. Hinterher gab es ja auch, ja, wir sprechen dann ja von On-Record-Äußerungen, also wenn Leute sich auch offiziell äußern und nicht da aus Gremien plaudern, die von einer Kultur der Angst bei ThyssenKrupp sprechen und dieses Unternehmensklima beklagen. Da steht stückweise ein bisschen Aussage gegen Aussage. Die Arbeitgeberseite sagt, von den IG Metall-Vertretern bin ich schon oft angeschrien worden, aber von Lopez noch nicht.
Erstaunlich ist dennoch, dass Lopez sich trotz der schwachen Zahlen und der vielen Kritik auch aus der Politik, da kommen wir auch nochmal zu, bisher halten kann. Wer stützt ihn denn eigentlich?
Ja, das hat er wirklich ganz geschickt gemacht, strategisch auch. Wenn man Namen nennt, muss man, denke ich mal, insbesondere den Aufsichtsratsvorsitzenden Siegfried Rüsswurm nennen, der wie Lopez viele Jahre bei Siemens gearbeitet hat und auch 4 Jahre lang Chef des BDI war, also des großen Industrielobbyverbands in Deutschland. Und eine ganz wichtige Rolle spielt auch die Chefin der Krupp-Stiftung, Ursula Garter. Die Stiftung hat ja mit einem Anteil von etwas mehr als 20% eine herausgehobene Position im Konzern und auch aufgrund ihrer Historie. Es gibt keinen anderen Investor, der ähnlich viele Anteile hält wie die Stiftung. Und bei der Machtabsicherung spielt die Stiftung aus meiner Sicht eine Schlüsselrolle.
Und genau das wird Thema unserer nächsten Folge. Wem gehört eigentlich ThyssenKrupp? Was hat es mit der Krupp-Stiftung und der auch schon erwähnten legendären Villa Hügel in Essen auf sich? Und warum schüttet der Konzern eigentlich jedes Jahr Gewinne an seine Anteilseigner aus, obwohl er Milliardenverluste macht? Für heute bedanken wir uns ganz herzlich fürs Zuhören. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, dann abonnieren Sie uns bei Spotify, Amazon Music, Apple oder der Podcast-Plattform, die Sie am besten finden, dann verpassen Sie keine Folge mehr.
Und alle Wirtschaftsnachrichten aus dem Ruhrgebiet natürlich auch zu ThyssenKrupp finden Sie auch bei uns auf unserer Website watz.de/Wirtschaft. Und ich sage auch ganz herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.
Am Abgrund ist eine Produktion der Watz. Skript und Moderation Ulf Meinke und Oliver Hollenstein. Redaktion und Schnitt Anja Wölker. Besonderer Dank an Stefan Schulte, Frank Messing und Michael Krechting.
The NFL playoffs are better with FanDuel because right now new customers can bet $5 and get $200 in bonus bets, guaranteed. That's $200 in bonus bets, win or lose. FanDuel, an official sportsbook partner of the NFL. 21 plus and present in select states. First online real money wager only. $5 first deposit required. Bonus issued as non-withdrawable bonus bets which expire 7 days after receipt. Restrictions apply. See terms at sportsbook.fanduel.com. Gambling problem? Call 1-800-GAMBLER.
Work takes up most of your time. That's why you should use stamps.com to save time with your mailing and shipping and have flexibility to focus on more important things. Stamps.com can handle all your mailing and shipping needs with rates up to 88% off USPS and UPS. Add flexibility to your day with Stamps.com. Go to stamps.com/program to sign up for a special offer. No contract, cancel anytime. That's stamps.com/program.